Man merkt also diesem Dialog an, dass in ihm sehr viel Einigkeit herrscht zwischen Staat und Bürgern, dass der Kritik von unten ein gemeinsamer Standpunkt zugrunde liegt. Gemeinsam meine ich jetzt im Inhalt, nicht in der Funktion, weil ja unübersehbar ist, dass die einen, nämlich diejenigen, die die Ämter haben, die Maßnahmen treffen, während die anderen sie auszubaden haben. Einig ist man sich in Folgendem, nämlich in dem Verhältnis, was zwischen Staat und Bürgern bei uns angeblich besteht. Da gibt es die Vorstellung von sowas wie Arbeitsteilung. Beide haben Pflichten. Die Regierungen haben Pflichten, die müssen nämlich ihren Job ordentlich machen, regieren, sich um die Staatsnotwendigkeiten kümmern. Und die Bürger haben Pflichten. Sie müssen gesetzestreu ihren Aufgaben nachgehen, sich um ihre Familie kümmern, sich an Gesetz und Rechte kümmern und was der Notwendigkeiten noch mehr sind, die sich aus dem bürgerlichen Privatleben so ergeben. Der Auftrag des demokratischen Staates besteht darin, dem Bürger seine Pflichterfüllung zu ermöglichen. Wenn der Bürger diese Pflichterfüllung leistet, dann hat er auch das Recht zu gucken, den Staat daraufhin zu überprüfen, ob der auch alles dafür tut, dass er das kann. Es liegt also eine sehr eindeutige Zuständigkeitsverteilung vor und auch in dieser Zuständigkeitsverteilung sind sich beide Seiten ziemlich einig. Dem Staat kommt es zu definieren, worin die Pflichten der Bürger jeweils bestehen. Die ändern sich ja durchaus auch. Bis 1989 zum Beispiel bestand die Pflicht eines heranwachsenden männlichen Jugendlichen, in einer Armee zu dienen, die bloß der Landesverteidigung dient. Heutzutage wird diese Pflicht etwas anders definiert. Das ändert aber nichts daran, dass es seine Pflicht ist, der er nachzukommen hat. Das wird akzeptiert, dass der Staat es tut, diese Pflichten definieren, sagen, was ein Schüler zu tun hat, was ein Lehrer zu tun hat, was ein Familienvater zu tun hat. Und die Pflicht des Bürgers besteht darin, zum einen, wie gesagt, diesen Pflichten nachzukommen und zum anderen auf der Grundlage immer dann, wenn er sich in den dazugehörigen Rechten verletzt fühlt, dieses bei der Obrigkeit anzumelden. Da beginnt dann der Streit. Auf dieser gemeinsamen Grundlage beginnt dann der Streit. Die Politik verlangt von Deutschen seit einiger Zeit, dass sie Ausländer mögen sollen. Der brave Bürger antwortet darauf, ja okay, sehe ich ein, Ausländer darf man nicht schlecht behandeln, aber dann müsst ihr Politiker auch dafür sorgen, dass es nicht zu viele werden, weil wenn es zu viele werden, schaffen wir das einfach nicht. Ein wunderschöner Dialog zwischen oben und unten. Das Theoretische, das Zerwürfnis zwischen Staat und Bürgern ist also auf der einen Seite hin pur theoretisch. Es betrifft nicht die Frage, was ist eigentlich in diesem Staat angesagt an politischen Notwendigkeiten? Es betrifft nicht die Frage der staatlichen Zuständigkeit, diese Notwendigkeiten zu definieren und zu regeln, sondern es betrifft die Erlaubnis, sich geistig, theoretisch, meinungsmäßig einzumischen und einzuklagen, dass die da oben auf den Bürger zu hören hätten. Und wenn jemand einklagt von jemandem anders, dass er auf einen hören soll, dann merkt man schon, diese Klage ist sehr hilflos, weil sie ja implizit davon ausgeht, dass der andere nur sehr bedingt darauf angewiesen ist, dieser Klage nachzukommen. Bürger tun gern so, als hätten sie etwas zu sagen, als wären ihre Urteile, ihre Interessen für das staatliche Handeln maßgeblich. Und diese Lüge machen Politiker auch eine Zeit lang gerne mit, immer dann oder so weit, wie nicht irgendwelche Bürger oder Interessen sich ernsthaft auf den Standpunkt stellen, sie wollten sich praktisch in das Machen der Politik einmischen, und zwar auf anderen Wegen als den erlaubten. Dann wird sofort klargestellt, so ist das mit dem Einmischen nicht gemeint. eine staatliche Maßnahme verhindern, sich ihr ernsthaft in den Weg stellen, das ist Gewalt. Und Gewalt ist eine Frage, das ist ja der Ausgangspunkt, für die nur eine Instanz in dieser Gesellschaft, zu der nur eine Instanz in dieser Gesellschaft legitimiert ist. Mit dieser Sorte öffentlichem Dialog sind also folgende Punkte im Verhältnis von Staat und Bürgern abgehakt. Erstens, Herrschaft als solche, überhaupt. Dass es eine Gewalt geben muss, die den Leuten sagt, was sie zu tun haben und was sie zu lassen haben. Dass es eine Instanz geben muss, die getrennt von Bürgern über deren Lebenschancen und Lebensmittel entscheidet. Dieser Herrschaft ist aufgetragen, ihre Sache, nämlich das Regieren, richtig und gut zu machen. Zweitens, auch so viel ist klar, was die Herrschaft da zu tun hat. Das ist nicht irgendwie ein Querschnitt durch die Interessen, die es in der Gesellschaft so gibt. Würde es sich darum handeln, dann wäre es ja ein leichtes, gerade im Zeitalter des Internet, dass die Bürger sich mit ihren diversen Interessen zusammensetzen, sich überlegen, an welchen Stellen passen sie zusammen, an welchen Stellen streiten sie sich und diesen Querschnitt auch tatsächlich zu bilden. Darum handelt es sich ausdrücklich nicht, sondern das, was die Politik zu tun hat, worum sie sich zu kümmern hat, ist eine ganz eigene Sache, die zunächst mal mit den besonderen Interessen der Bürger nichts zu tun hat, beziehungsweise nur insofern, als die ständig davon tangiert sind. Als die ständig davon tangiert sind, wenn der Standort Deutschland vorangebracht werden muss, der Euro eingeführt werden muss, die Osterweiterung durchgeführt werden muss und so fort. Das Machen von Politik folgt seinen eigenen Regeln und Prinzipien. Da hat der Bürger erstmal nichts zu sagen. Wo er sich einmischen, seine Meinung äußern darf, betrifft die Frage der einzelnen Maßnahmen, mit denen dieses Geschäft besser oder schlechter zu haben, zu machen wäre. Und auch diese Einmischung ist, wie gesagt, theoretischer, meinungsmäßiger Natur und nicht eine der praktischen Mitbestimmung darüber, was tatsächlich politisch geschieht. Es geht also in diesem Dialog auch gar nicht darum, den Gegensatz von praktischen staatlichen Maßnahmen und Bürgerunzufriedenheit zu vermitteln, die Unzufriedenheit tatsächlich auszuräumen, indem die Politiker den Leuten ihre Maßnahmen erklären, ihnen beweisen, dass die Gründe für ihre Unzufriedenheit gar nicht vorliegen, dass sie sich getäuscht haben, dass die Sache sich ganz anders verhält, als sie denken. Ganz im Gegenteil. Der Dialog dient dazu, die praktische Alleinzuständigkeit der Politik zu unterstreichen, den Bürger meinungsmäßig einzubeziehen, um ihm dann gleichzeitig zu sagen, das ist schon klar, das ist deine Meinung, die darfst du auch gerne haben, du kannst auch ruhig weiter unzufrieden sein, bloß tut mir schrecklich leid, in der gegenwärtigen Lage können wir auf diese Unzufriedenheit aus höheren Erwägungen leider keine Rücksicht nehmen. Das unterstellt natürlich, dass diese Unzufriedenheit des Bürgers tatsächlich sich in diese Form der Meinung bannen lässt, dass sie sich auf die Form der Meinung verpflichten lässt. Meinung in dem Sinne, das, was ich über die Welt denke, das, was meine Urteile über sie sind, hat keine praktische Relevanz für das, was ich tue. Das, was ich tue, ergibt sich aus Notwendigkeiten, die mir durch den Sachzwang des Geldverdienens und die Zwänge des politischen Lebens gegeben werden. Aber eine Meinung dazu haben, kann ich allemal und die muss gar nicht mit dem übereinstimmen, was ich zu tun habe, wenn ich meinen täglichen Geschäften nachgehe. Ich muss meine Steuern zahlen und kann gleichzeitig theoretisch unzufrieden sein mit der Höhe der Steuerabgaben. Das eine tut dem anderen keinen Abbruch, jedenfalls so lange, wie der Bürger sich darauf einlässt, und es ist so einfach nicht, diese Trennung mitzumachen und sich damit abzufinden, dass all das, was man über die Welt denkt, keinerlei praktische Relevanz für das hat, was in der Welt passiert. Es ist also gar nicht so, dass diese Sphäre der Öffentlichkeit deswegen eingerichtet ist, weil Politiker Angst davor hätten, was die Bürger sich so denken könnten, quasi vorbeugende Maßnahmen treffen, damit die Unzufriedenheit nicht in praktischen Widerstand umschlägt. Es ist ein wenig härter, zumindest in der Demokratie, in der wir heutzutage leben. Es reicht unserem Staat offenbar gar nicht, dass die Leute in ihrer Mehrzahl gesetzestreu seinen Geboten folgen und dass die Bestrafung von Leuten, die das nicht tun, die Ausnahme von der Regel ist. Er möchte, dass die Leute nicht nur praktisch seinen Gesetzen gehorchen, sondern dass sie auch noch theoretisch, geistig sich auf den Standpunkt stellen, dass das, was sie tun müssen, auch das ist, was sie letztlich wollen. Das geht natürlich so ganz nie. Deswegen hat auch der demokratische Staat immer ein Misstrauen gegen diese von ihm selber eingerichtete Sphäre der Meinungsfreiheit und umgibt sie mit lauter gesetzlichen Vorschriften. Aber das zumindest ist das Ideal jedes demokratischen Staates, nicht nur Gehorsam, sondern auch Überzeugung, dass dieser Gehorsam die richtige Einstellung ist, die man zum Gang der Dinge haben soll, und zwar auch und gerade dann, wenn man mitkriegt, dass man nicht besonders viel davon hat. Das heißt übrigens in unserer Gesellschaft politische Willensbildung und genießt einen sehr hohen Ruf, wenn man Leute dazu kriegen kann, auch noch mit einem für sie selber schädlichen Gehorsam theoretisch einverstanden zu sein. Sich nicht einfach bloß zwingen zu lassen zu dem, was sie müssen, sondern auch noch geistig sich damit unterm Strich betrachtet, jedenfalls einverstanden zu erklären, dass die Dinge nun einmal so laufen, wie sie laufen. Der demokratische Staat, und damit bin ich am Ende meines ersten Punktes, ist also ziemlich anspruchsvoll, was sein Verhältnis zu seinen Bürgern angeht. Er möchte tätigen, bekennenden Gehorsam. Und dieser tätige, bekennende Gehorsam, das unterscheidet übrigens auch den demokratischen Staat vom faschistischen, der muss sich gar nicht in Hurra-Patriotismus äußern. Der darf sich gerne kritisch äußern, soweit und sofern diese Kritik ausdrücklich konstruktiv ist. Soweit sie an sich zu erkennen gibt, dass sie nichts anderes vorhat, nichts anderes will, als einen positiven Beitrag leisten zu dem Gemeinwesen, in dem man lebt. Dann ist Kritik nicht nur nicht verboten, sondern ausdrücklich erwünscht, weil jemand, der konstruktiv kritisiert, ja beweist, dass er sein privates Sonderinteresse zurückstellt und selbst den Fortschritt dazu gemacht hat, das, was ihn schädigt und ihn betrifft, unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, wie er mit seiner speziellen Leistung, in seiner speziellen gesellschaftlichen Position einen Beitrag zum Gelingen des ganzen Staatswesens bringen kann. Der Staat rechnet ständig damit, dass die Leute unzufrieden sind, da wird er seine Gründe für haben. Und zweitens will er nicht, dass diese Enttäuschung seinen Betrieb stört. Die öffentliche Meinung ist die Sphäre, in der diese Enttäuschung betreut und in die richtige Richtung gelenkt wird. Und damit der Bürger nicht allein darauf beschränkt bleibt, damit er sich nicht nur theoretisch unzufrieden zur Politik äußern muss, ist ihm sogar noch die Gelegenheit zur praktischen Einmischung eröffnet. Und diese Gelegenheit zur praktischen Einmischung ist die Wahl. Alle 4 Jahre in regelmäßigen Abständen oder 5, je nachdem wie es in den Ländern jeweils eingerichtet ist. Alle paar Jahre darf der Bürger sich ausdrücklich aufgrund seiner Unzufriedenheit in die Politik einmischen. Da hat er tatsächlich mal in ihr was zu sagen. Bloß wie? Er darf zwischen mehreren Mannschaften aussuchen, die sich anmelden und sich anbieten als Leute, die die Staatsgeschäfte wahrnehmen wollen. Und das darf er in der Form tun, dass er auf einem Zettel ein Kreuz macht und diese Kreuze richtig zusammengezählt ergeben dann nach einigem Hin und Her zwischen den Parteien in der Wahlnacht dieselbe oder eine andere Regierung. Das Recht der Einmischung hat der Bürger also in einer äußerst abstrakten Form. Es wird schon so sein, dass jemand, der sagt, also das, was die rot-grüne Mannschaft da macht, das gefällt mir überhaupt nicht, ich wähle nächstes Mal CDU, dass er zu dieser Entscheidung kommt, weil er aus welchen Gründen auch immer mit der Leistung dieser gegenwärtigen Regierung unzufrieden ist. Nur ist der Witz am Wahlkreuz, dass diese Unzufriedenheit in dem überhaupt nicht auftaucht und wenn jemand auf seinen Wahlzettel draufschreibt, im Übrigen wähle ich die CDU, weil, dann ist sein Wahlzettel ungültig. Die Gründe dafür, warum Leute sich mal so entscheiden, sind für die Frage ihres Wahlkreuzes völlig unerheblich und das ist auch völlig richtig so. Weil es geht ja auch bei der Wahl schon wieder nicht darum, das könnte man ja jeden Tag haben, das müsste man ja nicht einmal alle 4 Jahre machen, es geht bei der Wahl schon wieder nicht darum, abzufragen, was hätten denn die Bürger gerne, was die Politik in den nächsten 4 Jahren macht, dann eine Abstimmung, eine Prioritätenliste zu machen und zu sagen, die diese Prioritätenliste am besten erfüllt, die kommen dran. Der Gegenstand der Politik kommt ausdrücklich nicht vor, sondern nur die Personen. Und das, was zu tun ist, das ist ja auch kein großes Geheimnis, das steht in aller Regel in mehr oder größeren oder geringeren Abwandlungen vor der Wahl auch schon fest. Umgekehrt, wenn es nicht feststeht, heißt das noch lange nicht, dass die Wähler ihre Stimme einfach zurücknehmen können. Es ist nicht so, dass wenn die Politik in irgendeiner Frage eine Veränderung der politischen Linie der Nation beschließt, die Wähler sagen dürfen, nee, dafür habe ich dich jetzt aber nicht gewählt, tritt mal bitte zurück, wir machen das Ganze nochmal. Die Wahl abstrahiert, sieht ab, abstrahiert ausdrücklich von den besonderen Gründen, die die Bürger haben, unzufrieden zu sein. Sie erlaubt ihm die Einmischung nur in der dünnsten denkbaren Form, nämlich als Veränderung der personellen Zusammensetzung der Regierung. Und gerade darin bekommt der Bürger gleichzeitig die Gelegenheit, praktisch zu demonstrieren, dass er dafür ist, dass er regiert wird. Der Wahlakt vom Bürger her gesehen ist ja eine Zustimmung zum Regiertwerden. Und deswegen ist es auch nicht so, dass diejenigen, die CDU gewählt haben, nach der Wahl das Recht haben, sich an die Gesetze der SPD-Regierung nicht zu halten, sondern die gelten natürlich für alle, egal ob sie die Partei gewählt haben, die dran sind oder eine andere. Der Bürger betätigt sich in der Wahl ausdrücklich in seiner Eigenschaft als Staatsbürger. In dieser einen Seite von ihm, wo er eben nicht als Privatperson mit seinen Gründen zum Meckern und seinen Gründen zur Unzufriedenheit gefragt ist, sondern als einer, der erstens praktisch demonstrieren darf, dass er mit der Form der Herrschaft, wie sie existiert, einverstanden ist und zweitens dies in der Form tun darf, dass er mitentscheidet als ein Kreuz unter vielen über die Zusammensetzung der Personen. In einer Hinsicht gibt der Staat natürlich in der Wahl durchaus zu, dass er vom Willen der Bürger abhängig ist. In dem ganz schlichten Sinne, dass natürlich nichts im Staat und der gesetzlichen Ordnung nicht nachkommen. Und es gibt ja Staaten, in denen das der Fall ist. Von denen gilt deswegen nicht umsonst der Spruch, sie seien nicht, das Volk sei dort nicht reif für die Demokratie. Auch das ist ein interessantes Kompliment an dieser Regierungsform. Das sagt nämlich, überhaupt nur Leute, die das hinkriegen, so weit von ihren privaten Interessen und ihren privaten Bedürfnissen abzusehen, dass sie, egal was mit ihnen gemacht wird, egal wie es ihnen geht, egal wie die Staatsgewalt ihnen mitspielt, immer noch sagen, hallo, wir brauchen dich, Regierung, und wir wollen deswegen, dass dieser oder jener sie macht. Nur solche Leute sind überhaupt fähig, ein demokratisches Volk darzustellen. Und insofern trifft dieser Spruch die Sache eigentlich ziemlich genau. Die Abhängigkeit, in der nach der Seite hin selbstverständlich die Staatsgewalt vom Volk steht. Es muss eben halt das tun, was es soll. Die gestaltet der demokratische Staat ebenso, dass er die beiden Seiten des Handelns der Bürger richtig voneinander trennt. Die eine Abteilung ist Rechtsstaat, Gesetz und Ordnung, Gewaltmonopol und deren Durchgestaltung. Die andere Seite, getrennt davon, ist die Frage, wer ist legitimiert, berechtigt, die Macht auszuüben, der die Bürger dann zu gehorchen haben. Diese Trennung zwischen Sachnotwendigkeiten, gesetzlichen Zwängen, die unabhängig von den Personen existieren im Rechtsstaat, und der politischen Unterordnung qua Wahl, diese Trennung ist überhaupt der ganze Witz, mit der demokratische Staat es hinkriegt, beides zu organisieren, Gehorsam auf der einen Seite und Einverständniserklärung mit diesem Gehorsam auf der anderen. Insofern nehmen bürgerliche Politiker sehr zu Recht die Wahl und die Wahlbeteiligung als Indikator für den sozialen, für das, was sie sozialen Frieden nennen. Hohe Wahlbeteiligung, zumindest in Deutschland, sprach lange Zeit dafür, ja, die Leute sind dafür, sie stehen zu ihrem Staat. Und zwar unabhängig erstmal davon, welche Parteien gewählt wurden. Öffentlichkeit und Wahl sind die Seite der demokratischen Herrschaft, auf die normalerweise verwiesen wird, wenn von Demokratie die Rede ist. Also die Methoden, mit denen die politische Gewalt Zustimmung, Kritik, Unzufriedenheit der Bürger mit sich organisiert, die Methoden, mit denen das Verhältnis von oben und unten als Willensverhältnis gestaltet wird. Die spannende Frage ist jetzt natürlich eigentlich, wozu ist das alles gut? Weil ein Selbstzweck sind diese Methoden sicherlich nicht. Warum? Das war ja schon mit der Unzufriedenheit angesprochen. Warum sollte eine politische Gewalt ständig eine Institution wie demokratische Öffentlichkeit pflegen und organisieren, ihre Maßnahmen als Notwendigkeit erklären, dem Bürger Gelegenheit zur Kritik geben, diese Kritik wieder zurückweisen, ihm deutlich machen, dass diese Kritik eine bloße Meinung zu bleiben hat? Warum sollte er das alles tun, wenn er nicht fest damit rechnen müsste, dass die Leute, die dort regiert werden, tagtäglich Gründe für Unzufriedenheit haben? Und zwar Gründe, die nicht einfach aus der persönlichen Laune von irgendwelchen Leuten kommen, sondern Gründe, die aus der Gesellschaft kommen, in der diese Leute leben und die diese Regierung regiert. Der Staat rechnet damit, plant fest ein, dass der Bürger als Staatsbürger, als einer, der mit dem regiert werden, mit der Existenz von Herrschaft zufrieden ist, dauernd in Konflikt kommt mit sich selber als privates Individuum, als Bürger, der ihm privaten Interessen nachzugehen hat, seinen Lebensunterhalt zu verdienen hat und dabei dauernd erstens mit seinen Mitbewohnern dieses schönen Landes und zweitens mit dem Staat selber in Konflikt kommt. Damit rechnet er, und dass er damit rechnet, das hat mit der Gesellschaftsordnung zu tun, die er als demokratischer Staat organisiert und regiert.